Wie alt ist eigentlich deine Matratze? Liegt dein Kopf auf dem passenden Kissen? Ist deine Bettdecke für dich geeignet? Die zertifizierten Schlafexperten bei Alnatura helfen dir gern. Lass dich kostenlos beraten, persönlich oder per Online-Fragebogen auf alnatura.de. Spare dort auch 10% auf deinen Einkauf mit dem Code STRAND. Alnatura, natürlich mit 2L. Schlaf gut, träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so, wie es hätte sein können. Die ersten Sonnenstrahlen eines wolkenlosen Tages im späten März fallen auf das Wasser im Hafenbecken von Stavanger. Das Licht bricht sich in den Wellen des Haugesundfjords. Alles glitzert. Ich nehme einen tiefen Atemzug. Es riecht nach See und Frühling. Ein Hauch von Abenteuer liegt in der Luft, die frisch und sauber durch meine Nasenflügel fließt. Die letzten Reste winterlicher Kälte lassen sich noch erahnen, wie ein Nachgeschmack ganz hinten im Gaumen. Ich bin früh auf den Beinen. Mein Rucksack ist schon seit gestern Abend gepackt. Die Vorfreude auf den heutigen Tag knistert in meinem Körper. Ich schaue ein weiteres Mal auf meine Armbanduhr. Bis mein Bus fährt, bleibt noch Zeit. Ich schiebe meine Hand wieder in die Tasche meiner roten Jacke und sehe mich im Hafen von Stavanger um. Ein tonnenschweres Kreuzfahrtschiff liegt am Kai vor Anker. Das weiße Metall schimmert im Sonnenlicht. Die aufeinandergeschichteten Decks bilden einen starken Kontrast zur malerisch-skandinavischen Atmosphäre der Stadt mit ihren nur etwa 150.000 Einwohnern. Das riesige Schiff überragt die niedrigen Hafengebäude um mehrere Stockwerke. Ein wenig wirkt es, als hätte sich der Koloss aus weißem Stahl zwischen den bunten Holzhäusern mit ihren farbigen Fensterläden verirrt. An mehreren Stellen verbinden lange, schmale Brücken den Kreuzer mit dem Hafen. Vereinzelt sehe ich Passagiere von Bord gehen. Nur ein paar hundert Meter weiter liegen die kleinen Boote der Anwohner an ihren Docks. Auch hier ist nicht besonders viel los. Die Menschen, die noch als Fischer arbeiten, sind schon vor dem Morgengrauen auf den Fjord hinausgefahren. Um diese Zeit des Jahres läuft sich der Tourismus in Norwegen erst noch warm, und genau so habe ich mir das vorgestellt. Das Ziel meiner Reise ist nämlich einer der beliebtesten Orte in ganz Skandinavien, der Preikestolen. Die gut 600 Meter steil über dem Lysefjord aufsteigende Klippe verdankt ihren Namen, der so viel wie Kanzel oder Predigtstuhl bedeutet, ihrer einmaligen Form. Ich habe schon hunderte Bilder dieser Felsenterrasse in schwindelerregender Höhe gesehen und mich jedes Mal gefragt, wie es wohl sein muss, dort oben zu stehen. Und nun? Ist es endlich soweit? Von Stavanger aus nehme ich einen Bus, der mich direkt zum Ausgangspunkt einer gut erschlossenen Wanderroute bringt. Heute schaue ich mir Norwegen von oben an. Meine Wanderung beginnt einige Stunden und eine sehr angenehme Busfahrt später an einer Berghütte, die Teil des Basecamps für den Aufstieg zum Preikestolen ist. Das mit Holz verkleidete Gebäude hat einen modernen Schnitt mit großen Fenstern und exzentrischen Winkeln. Es dient gleichermaßen als Sammelpunkt und Übernachtungsmöglichkeit. Im Camp gibt es außerdem ein Hiker-Café, vor dem einige Menschen sitzen. Wie ich tragen sie bunte Jacken und Wollmützen. Dampf steigt aus ihren Tassen auf dem Tisch auf. Im Hiker-Store kann man seine Ausrüstung vervollständigen oder sich mit zusätzlichem Proviant eindecken. Insgesamt ist der Weg zum Preikestolen touristisch vollkommen erschlossen. Kein Wunder bei jährlich rund 300.000 Besuchern. Man muss wirklich kein Bergsteiger mit Extremsportambitionen sein, um in den Genuss des weiten Blicks über den Lysefjord zu kommen. Sämtliche Eingriffe in die Natur sind dabei sehr geschmackvoll und zurückhaltend gestaltet, wie ich später noch feststellen werde. Verfügt man über festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung, steht der etwa zweistündigen Wanderung und einem absolut einmaligen Erlebnis nichts mehr im Wege. Soweit die Theorie, denke ich. Ich stehe vor einem Holzschild, das den Beginn des Aufstiegs markiert. Atme noch einmal tief durch und marschiere los. Die ersten paar Meter sind eher ein Spaziergang über einen gut eingelaufenen Trampelpfad. Zu meiner Linken liegt der See Refsvatnet mit seinem kristallklaren Wasser, das in mir den Wunsch erweckt, eine Blockhütte zu besitzen. In der Luft liegt der schwere, erdige Geruch von feuchtem Waldboden. Nach kurzer Zeit steigen vor mir Steinstufen an. Ihre Kanten sind rau und unbehandelt, als würde man durch eine Ruine laufen. Moos wächst an ihren Rändern. Links und rechts der Steine ragt Mischwald in die Höhe. Die humide Umgebung lässt Flechten und Farne auf dem Waldboden wachsen. Im Herbst muss es hier eine Unmenge von Pilzen geben, denke ich. Die Natur wuchert zu beiden Seiten der groben Steintreppe, die mir das Gefühl gibt, durch einen Roman von Tolkien zu laufen. Ich folge dem Weg durch Mittelerde und konzentriere mich dabei auf meine Schritte. Die Stufen sind unterschiedlich hoch, ihre Form verwachsen. Die Muskeln in meinen Füßen und Beinen werden warm von der Anstrengung des Aufstiegs. Bald ist mein ganzer Körper auf Betriebstemperatur und ich muss den Reißverschluss meiner roten Funktionsjacke bis unter die Brust öffnen. Der rhythmische Balanceakt meiner Schritte, die klare Bergluft mit ihren wilden Aromen, die Vorfreude auf das Ziel der Wanderung. Das alles wird zu einem Fließen, dem ich mich bereitwillig hingebe. Ich bin völlig aufgesogen von der Natur Norwegens. Zwischen den Ästen und Zweigen von Fichten, Kiefern, Birken und Buchen schimmert das Sonnenlicht hindurch. Was davon in meinen Augen ankommt, ist weich und ein wenig verschwommen, als würde man versuchen, durch ein Milchglasfenster zu sehen. Die Welt um mich herum besteht aus gedeckten Farben. Vom feuchten Waldboden steigt kalte Luft auf, die sich im Licht vernebelt. Das ist so fabelhaft, so magisch, dass ich an die Trolle und Zwerge denken muss – die zweifelsohne in verborgenen Höhlen unter diesem Felsgestein hausen. Immer weiter folge ich den Stufen. Immer höher und höher steige ich hinauf, bis die Treppe endet und sich die Landschaft in ein weites Moor verwandelt. Während ich, versunken in die Schönheit der Natur, einen Fuß vor den anderen setze und darauf achte, nicht umzuknicken oder wegzurutschen, vergesse ich die Zeit. Nicht, dass ich keine Vorstellung mehr davon hätte, wie spät es ist oder wie lange ich schon unterwegs bin. Es ist eher so, als wäre die Welt selbst zeitlos. Nirgends gibt es Gebäude, Fahrzeuge oder Werbereklamen, die mich mit der ungeheuren Aktualität der Zivilisation konfrontieren. Einzig der schmale Steg, quer durch das Hochmoor, zeigt die Anwesenheit der menschlichen Hand. Er ist aus groben Brettern gezimmert, die keine einheitliche Länge haben und von Astlöchern übersät sind. Links und rechts der Planken erstrecken sich Moose, Farne, Flechten und einzelne Baumgruppen. Dahinter ragen die schroffen Gipfel der Berge in den blassen Himmel. Egal, in welchem Jahrzehnt meiner bisherigen Lebenszeit ich meine Wanderung auf den Präkistolen auch angetreten hätte, das hier wäre die Welt gewesen. Vielleicht wäre die eine oder andere Pflanze den einen oder anderen Dezimeter kürzer oder länger gewesen. Insgesamt aber kommt mir die Natur hier so vor, als wäre sie in ihrem zyklischen Wandel der Jahreszeiten doch beständiger als die Welt, in der ich zur Arbeit fahren muss, meine Bahn verpasse oder eine Push-Benachrichtigung auf meinem Smartphone erhalte. Mit voller Absicht habe ich meine Reise außerhalb der Hauptsaison angetreten. Die wenigen Menschen, die ich auf meiner Route treffe, kommen mir vor wie Verbündete. Eine Frau trägt sogar die gleiche rote Jacke wie ich. Wir müssen beide schmunzeln. Es ist, als gäbe es ein stilles Verständnis zwischen mir und den anderen. Ich lese es in der Art, wie wir uns grüßen. Toll, dass hier außer uns kaum jemand ist, was? Scheinen unsere beiläufigen Grußgesten zu sagen. Einen wesentlichen Unterschied gibt es in unserer Gemeinschaft aber doch. Auf der einen Seite sind da diejenigen, die wie ich den Aufstieg machen. Uns zeichnet eine Art nervöser Vorfreude aus, gepaart mit der Anstrengung des vor uns ansteigenden Wegs. Da ist eine Spannung in unseren Schritten. Kein Krampf, aber doch eine knisternde Energie, wie in einer Achterbahn, die es knackend nach oben Richtung Scheitelpunkt zieht, bevor das eigentliche Spektakel beginnt. Ganz anders diejenigen, die mir auf ihrem Weg zurück ins Spacecamp entgegenkommen. Ihre Schritte sind leicht und beschwingt. In ihren Gesichtern liegt das selige Lächeln von Zen-Mönchen. Jedes Mal, wenn ich einem von ihnen begegne, spüre ich die Aufregung in mir größer werden. Die Landschaft entlang der Wanderroute ist sehr abwechslungsreich. Wald und Moor wechseln sich ab mit kargeren Felspassagen. Das Laufen bringt mit der Zeit Ruhe in den Kopf. Da bin nur ich und die Bäume, der Weg, die Sträucher, die Steine. Hin und wieder lege ich eine kurze Pause ein, wenn sich entlang des Weges ein Panoramablick öffnet, der an sich schon Belohnung genug wäre für eine solche Tour. Ich stemme die Hände in die Hüften und halte eine Hand vor die Stirn, um die Sonne abzuschirmen und weiter sehen zu können. Ich krame meine Flasche oder einen Müsli-Riegel aus dem Rucksack hervor, um mich zu stärken oder zu erfrischen, bevor ich meinen Weg fortsetze. Weiter und immer weiter hinauf. Und plötzlich bin ich dem Gipfel ganz nah. Nach ein wenig mehr als 3 Stunden Wanderung und etwa 500 Höhenmetern durch atemberaubend schöne Natur geht es nicht mehr weiter aufwärts. Die Braun- und Grüntöne von Bäumen, Sträuchern und Waldboden sind verschwunden. Schattengrau und scharfkantig breiten sich Granit und Basalt entlang der Schluchtlinie aus. Risse und Klüfte ziehen sich wie Adern durch das Gestein. Hinter der Felskante geht es steil bergab. Trotzdem gibt es hier keine Sicherung, keinen Zaun und kein Geländer. Mein Organismus reagiert auf die Anwesenheit des Abgrunds. Mein Herz klopft mir bis in den Adamsapfel, die Beine kribbeln. Ich halte respektvollen Abstand zum Abgrund. Angst ist das nicht, jedenfalls nicht wirklich. Es ist eher wie das Gefühl kurz vor einer romantischen Verabredung. Eine eigenartige Stille liegt in der klaren Luft. Tief unter mir kann ich das Wasser des Lysefjords hören. Windböen greifen in die Kanten des Felsens. Der Ausblick ist gigantisch. Unter einem königsblauen Himmel kann ich endlos weit ins Land sehen. Langsam, fast andächtig, mache ich die letzten Schritte über den steinigen Untergrund, bis ich schließlich am Ziel meiner Wanderung angekommen bin. Das Plateau des Präkistolen misst etwa 25 mal 25 Meter und erweckt den Anschein einer natürlichen Dachterrasse. Ein großer Riss zieht sich schräg durch die Felsplatte. An einigen Stellen hat sich das Regenwasser der vergangenen Tage in flachen Senken zu Pfützen gesammelt. Ihr Wasser funkelt im Licht der Nachmittagssonne. Hier oben zu stehen, inmitten dieses Fotomotivs, fühlt sich an wie eine Errungenschaft. Der Präkistolen ist das perfekte Symbol für das Erreichen ambitionierter Ziele. Weit vorn an der Kante sehe ich einen Mann neben einem kleinen Mädchen mit roten Zöpfen stehen. Beide haben die Arme in die Höhe gerissen. Die Felsenkanzel kann das Ende einer langen Krankheit bedeuten, einen Schulabschluss, die Erfüllung langgehegter Träume. Ich verfalle selbst in eine Art Hochstimmung beim Gedanken an die Erfolge meines Lebens. Heißt es nicht, alle Erfahrungen und Entscheidungen haben einen dorthin geführt, wo man jetzt gerade steht? Wenn dieses Wo der Präkistolen in Norwegen ist, dann muss ich zumindest etwas in meinem Leben richtig gemacht haben. Ich suche mir einen Platz und setze mich auf den nackten Stein, lasse meinen Blick in die Weite schweifen und genieße das Panorama. Zum Rand der Klippe halte ich ebenso respektvollen Abstand wie zu den anderen Menschen auf dem Plateau. Einige von ihnen trauen sich für meinen Geschmack etwas zu nah an den Rand. Ich sehe eine junge Frau, die direkt an der Kante sitzt und ihre Füße in schwindelerregender Höhe über dem Lysefjord baumeln lässt. Einige Wanderer posieren in Siegergesten für Smartphone-Fotos. Die meisten aber sitzen wie ich nur still da und lassen die Szenerie in all ihrer Majestät auf sich wirken. Am Abend dieses ereignisreichen Tages liege ich in einem weichen Hotelbett in Stavanger. Ich weiß, dass ich irgendwann den Rückweg vom Preikestolen angetreten sein muss, dass ich den Bus genommen und in Stavanger im Hotel ein Abendessen zu mir genommen habe. Ich weiß, dass all das passiert sein muss, sonst würde ich jetzt nicht hier liegen und mich so wohlig warm und satt fühlen. Konkrete Erinnerungen an diesen letzten Teil meines Tages habe ich allerdings nicht. Der Bereich meines Hirns, der für die Verarbeitung von Eindrücken zuständig ist, vermeldet völlige Auslastung mit dem Durchsehen der Bilder meiner Wanderung. Ein Glas mit stillem Wasser steht neben mir auf einem Nachtschränkchen. Das Licht ist längst ausgeschaltet. Meine Beine und mein Rumpf sinken tiefer und tiefer in die Matratze. Meine Wange ruht auf dem frisch bezogenen Kissen. Die Decke habe ich bis zum Kinn hochgezogen. In meinem Kopf herrscht vollkommene Ruhe. Ich schließe die Augen und das Hotelzimmer verschwindet. Sofort bin ich wieder in diesem Gefühl von Weite, das ich auf dem Preikestolen hatte. Etwas öffnet sich in mir, als mein Blick über die norwegische Fjordlandschaft gleitet, wie der Flug einer Möwe, die den pfeifenden Wind unter ihren Schwingen hindurchgleiten lässt. Getragen von der Thermik gleite ich zwischen den Felswänden dahin. Unter mir das Wasser, über mir nur das Nachtblau des Himmels in großer Höhe. Ich sehe die Menschen auf der Felsenkanzel stehen, sehe mich selbst, wie ich dort sitze und staune. Und ich weiß auf einmal ganz genau, dass von jetzt an nichts mehr schiefgehen kann. Ich lasse mein staunendes Ich auf dem Preikestolen zurück und fliege Richtung Meer, Richtung Schlaf, in Richtung meiner Träume.